Willkommen bei Zwei alte weiße Männer, dem Podcast mit Thomas Kirchberg und Michael Reinhardt. In dieser Mutmacher-Staffel geht es um das, was in aufgewühlten Zeiten besonders kostbar ist: Orientierung, Zuversicht und Mut.
Schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserer Mutmacher-Staffel. Ich bin Michael Reinhardt.
Und ich bin Thomas Kirchberg. 35 Jahre nach der deutschen Einheit lohnt sich ein ehrlicher Blick auf die Frage, wie vereint ist Deutschland wirklich? Vieles ist zusammengewachsen, wirtschaftlich, infrastrukturell, im Alltag. Und doch erleben viele Menschen bis heute Unterschiede in Lebensverhältnissen, in Anerkennung, in politischer Repräsentation und in der Frage, wer in diesem Land eigentlich sichtbar und einflussreich ist.
Über all das, Thomas, wollen wir heute mit einer Frau sprechen, die die Entwicklung dieses Landes seit Jahrzehnten aufmerksam begleitet, analysiert und kommentiert hat. Professorin Gesine Schwan. Sie ist Politikwissenschaftlerin, war Präsidentin der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder, zweimal Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin und ist heute Vorsitzende der Grundwertekommission der SPD.
Und Gesine Schwan gehört zu den profiliertesten Stimmen, wenn es um Demokratie, gesellschaftlichen Zusammenhalt, Ost-West-Erfahrung und die Frage geht, wie Politik Vertrauen zurückgewinnen kann. Mit ihr wollen wir darüber diskutieren, was aus den großen Versprechen der Einheit geworden ist, welche Defizite geblieben sind und wo Deutschland vielleicht längst weiter ist, als viele glauben.
Ja, in diesem Sinne nochmal herzlich willkommen, Frau Schwan, bei Zwei alte weiße Männer. Wir freuen uns sehr.
Ich danke Ihnen für Ihre freundliche Einladung.
Frau Schwan, wir stellen allen unseren Gästen in dieser Mutmacher-Staffel unseres Podcasts die gleiche Frage, die gleiche Einstiegsfrage. Was macht Ihnen persönlich angesichts der weltweiten Krisen aktuell am meisten Sorge?
Na, bei diesem großen Umfang von Problemen ist es schwer zu sagen, was einem die meisten Sorgen macht. Aber mir macht, wenn ich jetzt mal von Deutschland ausgehe, große Sorgen, dass eine Partei, die bei allen Mängeln, die man bei unserer Demokratie sieht, aber eine Partei, die so deutlich anknüpft an nationalsozialistische Traditionen, die so völkisches Denken betreibt, die so rücksichtslos ist in ihrem Auftreten, sowohl nach außen als auch nach innen übrigens in ihrer Partei, dass die so viel Zulauf findet. Da müssen doch viele Menschen aus lauter Wut über die Verhältnisse und darüber, wie sie persönlich behandelt sich fühlen, doch eigentlich überhaupt kein Problem haben mit diesen bösen Hinterlassenschaften, die eben das Ausgrenzen von Menschen, die Aversion, den Hass, die Aggression betreffen. Und das macht mir schon viel Kummer.
Wir werden doch ausführlicher im Laufe des Gespräches auf diese Partei, die AfD, zu sprechen kommen. 1990, wir erinnern uns ja alle sicherlich noch sehr gut daran, war die Einheit ein großes Versprechen, eine Metapher waren blühende Landschaften, schnelle Angleichung, Aufbruch. Und gleichzeitig war es für viele im Osten ein radikaler Umbruch. Welche Erwartungen, Frau Schwan, waren damals auf beiden Seiten am stärksten und welche davon konnten überhaupt realistisch erfüllt werden?
Also erstmal glaube ich nicht, dass es einheitliche Erwartungen gab auf beiden Seiten. Und die blühenden Landschaften konnten sicher nicht so schnell erfüllt werden. Vor allen Dingen hat man völlig unterschätzt die psychische Dimension einer solchen Vereinigung. Obwohl wir ja jetzt schon wieder längere Zeit zusammen sind, als wir auseinander waren, hat es doch tiefe Spuren hinterlassen. Vor allen Dingen würde ich sagen, die moralische und Selbstwert betreffende Frage, dass Westdeutschland nach dem Nationalsozialismus, dem Zweiten Weltkrieg, all dem, was da angerichtet worden ist, letztlich sich sehr schnell wieder berappelt hat und gut dran war und Ostdeutschland nicht. Diese Asymmetrie, die sich dann über verschiedene Felder zieht, die ist, glaube ich, ein großes Problem. Vor allen Dingen habe ich erlebt, erlebt, dass viele Westdeutsche sich, weil das System stärker war, auch selbst stärker gefühlt haben oder sogar moralisch überlegen. Dieser moralische Bias, der sich oft darin äußerte, dass bei Ost-West-Empfängen oder sonst was die aus dem Westen fragten, und was haben Sie in der Zeit gemacht? So völlig naiv. Die Gegenfrage wäre wahrscheinlich nicht gewesen, was haben Sie gemacht? Denn das betraf ja den Hintergrund, Sie waren in einem schlechten Regime und was haben Sie da gemacht? Und allein diese scheinbar harmlose, aber sehr viel aussagende Frage bezeichnet einen wichtigen Punkt in dieser Asymmetrie zwischen Ost und West, dass sich einfach die Westdeutschen praktisch als Sieger empfunden haben, sofern sie die Sache überhaupt zur Kenntnis genommen haben. Ich habe immer gesagt, am Starnberger See merkt man überhaupt nicht, dass da irgendwas passiert ist. Ist die Landschaft genau dieselbe, der Reichtum genau derselbe und alles. In Berlin merkt man es natürlich, weil man da immer dicht dran war. Und ich glaube, diese Kränkungserfahrung, die sich dann in den 90er Jahren fortgesetzt hat und sehr stark fortgesetzt hat, ist ein Hauptproblem zwischen Ost und West. Es gibt noch andere, aber es ist ein Hauptproblem. Man sieht oft nicht im Westen, in Westdeutschland, dass dort die Demokratie nach 1948 eingeführt worden ist unter der Bedingung, dass es wirtschaftlich aufwärts ging, dass überhaupt alles aufwärts ging, dass die Arbeitslosigkeit abgebaut wurde und so weiter. Während die Einführung der Demokratie in Ostdeutschland so erfahren wurde, dass im persönlichen Bereich vieles zusammengebrochen ist und vieles nicht aufwärts, sondern abwärts ging. Ja. Und das ist ein fundamentaler Unterschied für die Wahrnehmung von Demokratie. Ich meine, ich komme jetzt schon gleich ins Reden. Sie wollen jetzt sicher wieder eine Frage stellen. Das finde ich auch völlig richtig. Und ich bin auch neugierig darauf. Aber das ist so das, was mir ad hoc erstmal einfällt dazu.
Danke erstmal für die richtige oder für die Einordnung dessen, was wir im Rückblick erlebt haben. Ich möchte vielleicht aber nochmal starten mit der einen Frage oder mit dem einen Punkt nochmal tiefer gehen. Es wurde wahnsinnig viel investiert. In den Autobahnausbau, Bahnstrecken, Innenstädte, Schulen. Natürlich nicht in allen Regionen in gleicher Weise. Das konnte man sehr deutlich sehen und teilweise heute immer noch. Aber damit Infrastruktur wurde geschaffen. Aber ganz angekommen ist man trotzdem nicht in der Gleichwertigkeit oder in der Symmetrie. Was hat aus Ihrer Sicht wirklich geholfen, Deutschland einander näher zu bringen, denn da ist ja viel zusammengewachsen. Und wo ist politisch an den eigentlichen Problemen vorbeigearbeitet worden?
Also zunächst mal ist es interessant, und das ist wohl der normale Zugang zu dieser Frage der Vereinigung, gehen Sie aus von den materiellen Verbesserungen. Das ist ja auch wichtig. Also ich war regelmäßig in Ostdeutschland und das sah ja immer schrecklich aus. Und es war eine entmutigende Erfahrung. Wie niedergekommen die viele Städte waren. Ich erinnere mich an Meißen. Da wuchsen die Bäume durch die Dächer der Häuser, die unterhalb des Doms von Meißen waren. Also das war unglaublich, was man da sah. Aber ich glaube, es ist eine völlige Überschätzung des rein Materiellen, wenn man denkt, dass das Entscheidende ist. Das ist wichtig. Aber die psychische Situation und die psychologischen Probleme, die damit verbunden waren, sind viel wichtiger. Und das haben wir nicht erkannt. Ich erinnere mich, dass der Vorsitzende der Deutschen Notenbank war das, glaube ich, der viel mit der Vereinigung zu tun hatte, mal so bei einem Bericht in den 90er Jahren sagte, wir haben völlig die psychologische Seite unterschätzt. Und das ist in der Tat der Fall. Und das zeigt eigentlich auch ein relativ eindimensionales Menschenbild. Menschen leben nicht vom Brot allein. Sie leben nicht davon nur, dass die Straße gut ist. Natürlich finden das viele ganz wichtig, dass keine Schlaglöcher sind. Aber wenn sie erfahren, dass sie Menschen zweiter Klasse sind, und das haben sie ja schon vor 89 erfahren, wenn sie zusammen mit Westdeutschen am Schwarzen Meer im Urlaub waren, waren sie auch schon Menschen zweiter Klasse. Also wenn sie sich als Menschen zweiter Klasse empfinden, wenn ihre Arbeitssituation unsicher wird, dann treten all die positiven Erfahrungen in den Hintergrund. Es war halt einfach Ende. Die 90er Jahre sind, das haben wir in Westdeutschland wenig gemerkt, für viele Ostdeutsche im persönlichen Leben traumatische Erfahrungen gewesen. Und das wird einfach nicht genügend eingeschätzt. Es ist da auch eine Einstellung dahinter gewesen, dass aus Westdeutschland viele dachten, also wir haben nicht genug Vergangenheitsaufarbeitung gemacht mit dem Nationalsozialismus, jetzt machen wir es aber anständig mit Ostdeutschland. Und das ist natürlich geradezu lächerlich, weil da waren sie nicht betroffen, da kann man gut Aufarbeitung machen. Also all diese Dinge, diese psychischen Sachen spielen eine große Rolle. Was hat trotzdem geholfen? Ich glaube, es gab sehr viel Idealismus, es gab sehr viel Initiativen, auch von Westdeutschen, zu Gesprächen zu kommen. Da sind sehr viele Gespräche organisiert worden und die sind, glaube ich, dasjenige, was am ehesten die Situation geöffnet hat und die Verhärtungen überwunden hat und wo Menschen gemerkt haben, es geht um sie und nicht um irgendwelche Schemata. Aber das ist im Verhältnis zu den anderen Erfahrungen einfach, glaube ich, zu wenig gewesen. Es gibt natürlich jetzt auch Leute, die, das sind die Parteien, insbesondere auch die AfD, die durchaus da ihr Süppchen drauf kochen. Solche Kränkungen werden ja ausgenutzt. Man weiß, dass das Kränkung und Wut und das alles eng zusammenhängen. Und wenn das ein gutes Wahlergebnis gibt, dann weiß man natürlich, wie sagt man so, dass man dann so ein Unternehmer wird in dieser Hinsicht, so ein Gefühlsunternehmer sozusagen. Aber also geholfen haben, glaube ich, viele Engagements auch von Deutschen, die nach Ostdeutschland gegangen sind und sich da wirklich über Jahrzehnte engagiert haben und demonstriert haben, dass es aufwärts geht. Ich habe es ja selbst gemerkt. Ich bin 1999 nach Frankfurt-Oder gegangen und habe dann dort 9 Jahre lang die Europa-Universität Viadrina geleitet. In Frankfurt-Oder hat man nicht von vornherein gewusst, viele nicht gewusst, ob ich nun aus dem Osten oder aus dem Westen komme. Das war mir, wie gesagt, sympathisch und ich habe mich auch immer gefreut, wenn in den Antworten zum Ausdruck kam, dass man mich eigentlich nicht direkt zuordnen konnte. Was ich angenehm fand, weil ich dachte, man kann also einfach auch jenseits dieser Unterscheidung menschlich miteinander umgehen. Und nach 9 Jahren ist mir da in Frankfurt-Oder so viel Anhänglichkeit geradezu und Sympathie entgegengekommen und so viele entzückende Abschiedsbriefe und sonst was alles, dass ich meine, das ist möglich. Man kann sich, auch wenn man in der politischen Position eindeutig ist, man kann sich verständigen. Aber es darf nicht geschehen in einer Asymmetrie der moralischen Selbsteinschätzung. Das ist Gift. Es ist immer Gift. Es ist ganz egal, ob zwischen Ost und West. Das ist auch zwischen Eltern und Kindern Gift und sonst was alles. Aber es ist in diesem Fall eben besonders giftig. Und es lag aber nahe, weil es sich nicht einfach um eine historische oder regionale oder kulturelle Unterscheidung handelte, sondern weil da ein politisches System war, das ganz anders war. Und das ist etwas, jetzt mache ich einen Sprung in die Gegenwart. Nach meiner Emeritierung habe ich mit anderen zusammen eine NGO gegründet, weiterentwickelt und wir beschäftigen uns, die als Berlin Governance Plattform, mit besserer Governance, also praktisch probieren wir Modelle einer klugen Partizipation auf kommunaler Ebene aus. Und klug heißt, dass es eingebaut ist in das System der repräsentativen Demokratie und nicht irgendwie so nebenbei läuft, sondern dass es das System der Demokratie, das ja auch Defizite hat bei uns ganz deutlich, ergänzt, um längerfristige Dialoge oder Deliberationen, wie wir das nennen. Und da merken wir schon, dass es natürlich Kommunen gibt, die von der Spitze her auch sehr aufgeschlossen sind. In Cottbus haben wir das erlebt. Aber das Unterfutter ist einfach demokratische Aushandlung nicht gewohnt. Und das geht nicht von heute auf morgen, dass man das lernt. Das ist auch in Westdeutschland in manchen Bereichen eher autoritär und nicht wirklich aufgeschlossen und offen. Aber systemisch ist es stärker in Ostdeutschland, weil man da ja überhaupt keine Initiativen hatte, keine Bürgerinitiativen und so weiter, die man immerhin vor 89 auch in Westdeutschland hatte. Das ist, ich sehe das eher soziologisch, ich sehe das überhaupt nicht moralisch oder so. Und das merkt man schon, den Unterschied. Und umso doller sind dann die Bürgerinitiativen in Ostdeutschland, die es ja gibt und sehr mutig gibt und sehr lebendig gibt, die sich dann trotzdem engagieren in so einer Situation. Aber also der Start war von vornherein von westlicher Seite zum Teil arrogant und oder auch naiv, war sehr asymmetrisch. Wir wissen das ja an all den Daten auch, die wichtigen Führungspositionen sind nach wie vor in westlicher Hand. Das ganze Vermögen ist in westlicher Hand. Also wenn wir jetzt um Erbschaftssteuern reden, da die zu reformieren, dann ist Ostdeutschland da ja gar nicht groß drin. Aber der angesprochene Starnberger See ist schon dabei, ne? Also diese Gegend, da wird viel vererbt. Und das ist schwierig, was... Ich glaube, die Grundeinstellung muss sein, dass ich Menschen, ganz egal, woher sie kommen, was sie tun, erstmal begegne, dass ich sie als Menschen ernst nehme. Es heißt nicht, dass ich einfach nicht, sagen wir mal, das, was sie getan haben, ernst nehme. Also zum Beispiel in der Universität hatten wir in der Hausmeisterloge einen relativ hoch angestellten Stasi-Mann. Mhm. Mit dem habe ich mich oft unterhalten. Wenn ich abends erst um 10:30 aus dem Büro ging, dann hatte ich da noch ein Schwätzchen sozusagen mit ihm. Und er wusste ganz genau, wo ich politisch stand. Und ich habe das auch gesagt, weil er immer erst mit Selbstmitleid anfing. Er war Jurist, er hatte auf all den Empfängen gestanden, wo er jetzt nur als Hausmeister zuguckte und so weiter. Das ist ja alles, sind ja alles tägliche Demütigungen sozusagen, ja, die da erfahren worden sind. Aber er hat sich auch sagen lassen. Irgendwann habe ich gesagt, aber ja, haben Sie nicht auch das Gefühl, dass sie da manche Sachen falsch gemacht haben? Und dann hat er gesagt, naja, schon ein bisschen. Also man konnte ihm das sagen. Er hat ein großes Bedürfnis danach gehabt, sich immer wieder zu unterhalten, natürlich auch sich zu rechtfertigen. Und ich glaube, die Ehrlichkeit im Umgang, aber trotzdem den Respekt vor dem Menschen, von dem man findet, dass er viele Sachen falsch gemacht hat und ihm das auch sagt, aber trotzdem den Respekt vor dem Menschen zu behalten, das ist so wichtig.
Frau Schwan, die haben völlig zu Recht, so war es aber auch nicht gemeint, darauf hingewiesen, dass Einheit nicht nur eine Frage von Geld und Straßen ist, sondern vor allem von auch Anerkennung, Würde und dem Gefühl, gesehen zu werden, nicht von Überlegenheit und Asymmetrie. Überhaupt keine Frage. Es geht vor allem natürlich darum, was passiert in den Köpfen.
Und in den Herzen.
Ja, und den Herzen, ja. Und deswegen die Frage, haben wir als Gesellschaft, als Gesamtheit der Menschen in Deutschland und auch bei den Verantwortlichen, haben wir dort zu wenig getan? Oder was ist natürlich im Nachhinein müßig, aber was wäre eigentlich die Voraussetzung, dass man das tatsächlich auch zum Thema macht, dass man sich auf Augenhöhe begegnet in jeder Hinsicht?
Naja, Voraussetzung wäre eigentlich ein Grundgefühl der Gleichberechtigung und der Solidarität unter Menschen, auch zum Beispiel innerhalb Deutschlands oder innerhalb Europas, je nachdem, wie man die Einheit betrachtet. Und wir haben ja auch in Westdeutschland nicht ein Grundgefühl der Solidarität in der Gesellschaft. Das ist etwas, was uns fehlt und was einen großen Mangel auch unserer aktuellen Demokratiepraxis ist, die nämlich eigentlich theoretisch als repräsentative Demokratie in einer pluralistischen Gesellschaft, also in einer vielfältigen, wo dann auch Konflikte und Machtunterschiede und sowas eine Rolle spielen, diese Grundverbundenheit in der Solidarität müsste bestehen, damit man die Konflikte fruchtbar angeht und dann auch löst. Und diese Grundverbundenheit haben wir nicht, auch nicht innerhalb von Westdeutschland und auch nicht zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland. Die Werte, nach denen unsere Demokratie organisiert ist, neben natürlich der Verfassung, die diese Werte auch schon inkarniert hat, also in sich trägt, diese Werte sind ja eigentlich die etwas weiterentwickelten Werte der Französischen Revolution. Das heißt, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit hieß das damals. Gleichheit hieß Rechtsgleichheit in der Französischen Revolution. Jetzt sind wir natürlich über die Brüderlichkeit hinaus. Also wir sagen jetzt nicht wie in Kirchenliedern Geschwisterlichkeit, sondern wir sagen Solidarität und Gerechtigkeit, weil Gleichheit über die Gerechtigkeit, über die formale Gleichheit hinausgeht und damit dann aber auch differenziert werden muss. Und diese drei Grundwerte kann man nicht glasklar abzeichnen und definieren. Aber man merkt schon, ob jemand in seiner Berufspraxis davon ausgeht oder nicht. Sei es, wie ein Betriebsklima gemacht wird, wie die Form der Governance, des Managements gehalten wird, ob man aussprechen kann, was man denkt oder ob man das nicht kann. Aber vor allen Dingen auch gibt es eine Grundproblematik, dass nämlich sie einmal die Logik dieser Politiken des Umgangs haben und sie haben andererseits die Logik des Marktes. Und die Logik des Marktes, den ich nicht für ersetzbar halte, aber der unbedingt politisch eingehegt werden muss und auch reguliert werden muss. Die Funktion des Marktes ist nicht, auf andere zu achten und mit ihnen solidarisch zu sein, sondern gleichsam rauszuholen, was man kann. Und diese Logik, dass man sich nicht kümmern muss, ob in eine Sache noch gerecht ist, sondern einfach, ob sie marktmäßig in Ordnung ist, sei es legal, sei es dann vielleicht aber auch moralisch. Diese Marktlogik, die beherrscht ganz viele Menschen. Und das zerstört Solidarität. Ich erinnere mich an eine Rede von Olaf Henkel, übrigens ein Mitbegründer der AfD, der dann aber bald ausgetreten ist. Ja. Und der damals, als er BDI-Präsident wurde, der hat damals eine Grundsatzrede in Berlin gehalten und hat gesagt, es kommt darauf an, dass wir von einer Wettbewerbswirtschaft zu einer Wettbewerbsgesellschaft übergehen. Ich habe ihm damals geschrieben, nichts Schlimmeres kann uns passieren, denn wenn die Gesellschaft auch nur über Wettbewerb organisiert ist, dann ist jeder Gegner des anderen und dann haben wir keine Grundsolidarität. Da hat er erstmal lange gebraucht und dann hat er seinen Assistenten schreiben lassen, dass ich das wohl nicht verstanden hätte oder so. Ich glaube, er hat es nicht verstanden. Und diese Problematik, dass eine Gesellschaft Ligaturen braucht, dass das in Konkurrenz zur Marktlogik steht, die haben viele nicht verstanden. Ich spreche deswegen nicht für die Abschaffung des Marktes, aber wie gesagt, sowohl für die gesetzliche Einhegung, vor allen Dingen von Monopol und solchen Situationen, die den Wettbewerb ja auch wieder torpedieren, aber natürlich auch die soziale Einhegung durch den Sozialstaat. Aber es ist für viele nicht deutlich, dass zum Beispiel, wenn die Frage auftrat, früher hieß in den 50er, 60er Jahren, Anfang der 70er noch, war ein Managementgehalt vielleicht 10-mal das eines Arbeitnehmergehalts. Inzwischen war es 100-mal das eines Arbeitnehmergehalts. Und wenn man sagte, das kann doch nicht gerecht sein, so viel besser, mehr kann so eine Person gar nicht machen und arbeiten, dann wurde ganz klar gesagt, es geht hier nicht um Gerechtigkeit, sondern um den Markt. Um gute Manager zu bekommen, müssen wir das so machen. Dabei haben wir gar nicht so gute Manager bekommen. Also das heißt, diese Marktlogik ist gar nicht so effizient, wie das behauptet wurde. Aber es wurde auch ganz klar gesagt, hier zählt Gerechtigkeit nicht mehr, hier zählt Marktlogik und das Resultat ist auf jeden Fall gut. Das war eine unreflektierte Sache. Ich nenne diese allgemeineren Trends überhaupt das Hochschätzen des Wettbewerbs auch im Bildungsbereich, das war eine Katastrophe. Es ging immer nur um Wettbewerb. Als ob man es deutlich sagen könnte, wenn man 5 Studenten hat, dass der eine eindeutig besser als der andere. Mancher ist stark in einer Sache und mancher ist stark in der anderen Sache. Also das ist einfach falsch, diese Behauptung, dass ein Wettbewerb, der immer nur 1-2 Dimensionen messen kann, dass der wirklich das Beste herauskristallisiert. Und dieses Wettbewerbsdenken zerstört Solidarität, wenn es nicht wie beim idealen Sport mit Fairness und sowas allem verbunden ist, aber das ist ja beim Sport heute auch nicht mehr so ohne weiteres der Fall. Diese Logiken zerstören die Solidarität und ich glaube, dass unsere Demokratie auch deswegen auseinanderzufliegen droht, weil eben die innere Verbundenheit mit anderen Menschen, auf welcher Basis auch immer, früher war das vielleicht eher auf religiöser Basis, dann auf staatsbürgerlicher Basis oder landsmannschaftlicher, aber diese Verbundenheit mit den Menschen, dass man gucken muss, es darf bestimmte Missstände nicht geben, das geht einfach nicht, die ist nicht vorhanden. Es heißt ja auch sehr oft, wenn so AfD-Mitläufer berichten, sie haben plötzlich ein Zugehörigkeitsgefühl bei denen empfunden. Die wissen natürlich, wie sie fischen. Aber dieses Zugehörigkeitsgefühl brauchen Menschen. Das haben sie entweder in der Familie, soweit die aber auseinandergeht, haben sie es auch nicht. Im Dorf, aber in der Stadt noch viel weniger, kann man auf einem Stockwerk leben und nicht viel miteinander zu tun haben. Also diese Sachen, dieses Zugehörigkeitsgefühl ist wichtig und es gilt auch für eine große politische Einheit, wie einen Staat oder sogar Europa. Wenn man nicht ein Zugehörigkeitsgefühl hat, nicht nur in dem Sinne, dass man historisch dazugehört oder wie, sondern dass man auch mitverantwortlich ist für das Leben und das Gedeihen von Mitmenschen. Wenn man das nicht hat, kann eine Demokratie eigentlich nicht funktionieren.
Zugehörigkeit ist ein ganz wichtiges Stichwort, wie ich finde. Und an diesem Punkt, glaube ich, kommen Ost- und Westdeutschland auch zusammen, nämlich in ihrer Wahrnehmung, dass der Staat sich nicht ausreichend kümmert, nicht ausreichend Probleme löst, dass viele sich nicht sichtbar fühlen, dass sie sich übergangen fühlen, dass sie nicht spüren, dass sie dazugehören. Und ich frage Sie, wie stark hängt denn Vertrauen in Politik und Demokratie daran, ob der Staat im Alltag tatsächlich sichtbar ist und funktioniert, dass vielleicht Züge wieder pünktlich fahren, dass es genügend Kindergartenplätze gibt und so weiter und so fort? Ist es nicht ein Manko, das sehr viele beklagen, weshalb der Frust gegenüber Demokratie und Staat gewachsen ist?
Ja, das ist ganz klar, dass das ein Manko ist. Aber auch so, wie Sie das formulieren, wirkt es so, als ob der Staat ein Übervater wäre, der dafür alles sorgen muss. Und das geht gar nicht. Das heißt, wenn man jetzt nach Abhilfe sucht, dann muss man gucken, wer genau ist der Staat, wie setzt er sich zusammen, was muss er lösen und was kann man konkret verbessern. Nehmen wir mal die Deutsche Bahn. Ich fahre viel mit der Bahn und natürlich ist es furchtbar ärgerlich, was da passiert. Aber ich verfolge seit einiger Zeit genauer und mit großem Interesse, was die neue Chefin da macht. Die ist ja noch nicht lange drin. Und nicht, dass ich immer bei Frauen eine Sympathie a priori habe, aber ich muss sagen, mir hat das imponiert, dass sie diesen Laden übernimmt. Und was sie dann zunächst verkündet hat und auch heute noch an Prinzipien, finde ich sehr vernünftig, weil sie immer erstmal analytisch vorgeht und fragt, was ist hier der Grund? Wie können wir das realistisch einschätzen? Und so geht es generell, dass wir in vielen Bereichen, zum Beispiel was die Infrastruktur angeht, wirklich lamentabel dran sind. Als Berlinerin fahre ich seit Jahrzehnten S-Bahn. Sowas an Unzuverlässigkeit und Unpünktlichkeit der S-Bahn, wie es in den letzten 2 Jahren gegeben hat, habe ich früher nie erlebt. Das liegt aber einfach daran, dass aus verschiedenen Gründen historisch gespart worden ist. Die schwarze Null war wichtiger als die Infrastruktur, die verbessert worden ist. Vieles hat dann einfach seine historischen, auch analytischen Gründe. Und nur wenn Menschen beteiligt werden an den Aufgaben des Staates, wenn sie beteiligt werden an der Frage, wie kommt eigentlich welches Problem zustande, warum kommen welche Konflikte zustande, wo gibt es Machtunterschiede, wo kann man was konkret machen, nur dann ist eine Chance, dass das Verhältnis nicht nur zum Staat besser wird, sondern dass auch der Staat besser wird. Also man kann immer sagen, Bürokratiereform, ja, und das kann man auch, und dann gibt es auch noch die Digitalität, Digitalisierung dabei. Aber ganz wichtig ist, dass Menschen politische Erfahrungen machen, das heißt Erfahrung, wie man mit Streit, Konflikten möglichst gerecht umgeht. Das sind politische Erfahrungen. Und wenn man erwartet, dass der Staat das alles regelt, dann hat man schon verloren. Der Staat kann das alles gar nicht regeln. Der Staat kann nicht eine Gesellschaft, die egoistisch und zerstritten ist, irgendwie zur Raison bringen. Das ist völlig außerhalb seiner Fähigkeiten. Und deswegen glaube ich, dass wir unbedingt Formen der Teilhabe organisieren müssen. Das tun wir auch in unserer NGO und mit großem Erfolg. wo Menschen, zum Beispiel auf der Ebene der Kommune, wenn es um eine langfristige Frage der Infrastruktur, des Stadtbildes, der Mobilität oder so geht, dass Menschen aus ihren verschiedenen Interessengruppen, wir sind ja als Interessengruppen organisiert, wir sind keine Gesellschaft von atomisierten Individuen, dass Menschen aus ihren verschiedenen Gruppen zusammenkommen und auf den Tisch legen, wir möchten gerne das und miteinander besprechen, wie weit ist denn das, was wir gerne möchten, anschlussfähig für die anderen? Oder wie weit deckt sich das oder wie weit widerspricht das den Interessen und den Vorstellungen der anderen? Und wenn man dann schon die Erfahrung macht, wir haben das in 10 Kommunen durchprobiert, es wirkt Wunder, wenn man dem anderen gegenüber sitzt und nicht einfach sagen kann, es interessiert mich nicht, was du machst, ich bin wichtiger, das sagt man dann nicht, ja? Sondern dann muss man schon zuhören, die Regeln sind es auch, dass man zuhören muss, aber man muss schon zuhören und plötzlich merkt man, wie kompliziert es ist, eine Entscheidung zu fällen, dass das nicht von heute auf morgen geht und die Versuchung, einen Tyrannen dazu einzuladen, einem auch ganz schnell vergeht. Also diese Sachen müssen Menschen erfahren können. Wir haben das, wie gesagt, ausprobiert. Wir versuchen das so weit wie möglich zu skalieren, aber das kostet Geld. Und diese Frage wirkt, diese Beteiligung wirkt Wunder. Ich finde übrigens auch, man soll nicht als Fürsorger gegenüber Menschen aus Ostdeutschland auftreten. Dies sind gleichberechtigte Bürger mit ihren Erfahrungen. Und da muss man partnerschaftlich diese Erfahrungen austauschen und kann auch widersprechen. Das Widerspruch ist auch eine Form von Anerkennung. Also das ist ganz, ganz eindeutig und ich glaube, der Staat, ja, es gibt viele Mängel, man sieht das an vielen Infrastruktursachen. Übrigens, es gibt dann auch Verbesserungen. In Berlin hat man ganz lange geklagt, wenn man einen Termin haben will für einen neuen Ausweis, dauert das Monate. Das geht jetzt ganz schnell. Das heißt, da gibt es auch Verbesserungen. Man muss das auch differenziert sehen und sich nicht einfach im Jammern einschließen. Aber man muss vor allen Dingen selbst die Erfahrung machen, wie schwer es ist, Menschen zusammenzubringen, zu koordinieren, zu einheitlichen Entscheidungen zu bringen und dann gemeinsam zu handeln.
Sie haben sehr deutlich und klar darauf hingewiesen, die Menschen machen es am Ende und die Einbeziehung der Menschen, die es ernst nehmen, führt dazu, dass dann tatsächlich auch die Selbstwirksamkeit funktioniert und dann auch jedes gute Beispiel wirkt nach. Wir haben das Thema AfD schon einige Male gestreift. Wir sehen den Zulauf zur AfD, gerade in einigen Bundesländern in Osten Deutschlands.
Aber jetzt auch in Rheinland-Pfalz. Ne?
Ja, wollte genau. Das auch nicht sagen als Ausschließlichkeit, ganz und gar nicht, sondern wir sehen gerade in Rheinland-Pfalz sind 20% erreicht worden. Was würden Sie aus Ihren Erfahrungen dann tatsächlich aber den Parteien auch raten, wie sie damit umgeht? Wie verbessert sie ihr Angebot an die Menschen, damit weniger Menschen dann tatsächlich ihr Heil in der AfD sieht, die sich ja dann auch noch als Kümmererpartei durch eine wahnsinnige Präsenz in der Fläche präsentiert. Was wäre Ihre Empfehlung aus Ihrer Ansicht heraus?
Ich fange schon an bei Ihrer Frage von wie muss das Angebot sein? Die ganze Kategorie des Angebots ist meines Erachtens irreführend. Wir sind kein Kaufmannsladen. Der Staat ist kein Kaufmannsladen. Die politische Gemeinschaft ist etwas anderes als eine Kundengemeinschaft, obwohl diese Analogie über Jahrzehnte betrieben wurde, auch in der Politikwissenschaft. Ja, das als ob der Staat ein Angebot macht im Wahlkampf an die Parteien und die sollen dann wählen. Diese sogenannte transaktionale Idee von Politik ist irreführend. Sie kann gar nicht zu Vertrauen führen, denn wenn der Staat auch ein gutes Angebot macht, dann gehen die trotzdem das nächste Mal zu dem, wo das bessere Angebot kommt. Sie können Schuhe irgendwo kaufen, die sind wunderbar, aber sie bleiben deswegen diesem Geschäft nicht treu. Während, wenn sie Politik machen, und ich weiß das, weil ich sehr involviert bin in jetzt auch dieser Grundsatzprogrammdiskussion der SPD, dann müssen sie ein Angebot an Politik, also an was sie für diese Gesellschaft mit Blick auf eine Vision wollen und dann damit Vertrauen erwerben und dahinter auch stehen. Wenn sie einfach einen Vorteil für eine bestimmte soziale Gruppe anbieten. Und das ist das Gängige, auch in meiner Partei. Dann kommen sie nicht zu etwas Besserem. Erstens kann das Angebot nie so gut sein, wie die Leute alle erwarten. Aber zweitens ist das keine Vertrauensgrundlage. Das ist eine Kundengrundlage. Man guckt mal und vergleicht das nächste Mal wieder. Und wenn die AfD was Besseres verspricht, dann gehe ich mal zu der. Ohne einen Verantwortungssinn dafür, was eigentlich als Gesellschaftsordnung, als Staatsverstellung und sowas alles dahinter steht. Und was wir einander selbst mit Verantwortung, was wir einander schulden, was wir miteinander machen müssen. Also was können wir machen? Ich komme immer wieder auf die Einladung zur Teilhabe. Dass Menschen, das wird nicht alle sofort erreichen, aber es erreicht eine ganze Menge. Und wenn man das dann weiter trägt, das kann man, dafür gibt es auch Verfahren, dann kann mehr und mehr die Menschen erreicht werden. Und wenn sie ernst genommen werden als Mitmacher, wenn ihre Lebenserfahrung ernst genommen wird, dann ist das viel wichtiger als eine kleine Rentenerhöhung um 10,50 Euro. Also ich übertreibe ein bisschen, die ist auch wichtig, die Rentenerhöhung für viele Leute. Aber entscheidend ist, dass sie ernst genommen werden als verantwortliche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Und dafür müssen wir viel mehr Angebote machen, was übrigens auch Geld kostet, genauso wie das Parlament Geld kostet. Die politische Beteiligung ist nicht umsonst zu haben. Das muss man moderieren, das muss man vorbereiten, dafür muss in der Verwaltung Anschluss sein und sowas alles. Verwaltung muss übrigens unbedingt dabei sein bei solchen Partizipationsmodellen. Die ist auch bei uns dabei und das ist sehr wichtig, denn dann ist die Chance, wenn Sie mitgemacht haben bei einem vorbereitenden Konsensprozess, dann ist die Chance, dass Sie das auch umsetzen nachher in der Verwaltung viel größer, als wenn ihnen das irgendwie von außen angetragen wird und sie damit eigentlich nichts am Hut haben. Also das sind wichtige Sachen. Ich glaube, unser Staat muss transparenter werden, aber partizipatorischer werden. Das geht auf kommunaler Ebene als Vorbereitung. Also das, was unsere kommunalen Entwicklungsbereite Beiräte miteinander durchsprechen, mündet in Empfehlungen, nie in Entscheidungen, in Empfehlungen, die an den Stadtrat gehen. Der Stadtrat hat die auch in Auftrag gegeben. Sie gehen in so eine Beratungsrunde und gehen wieder zurück und der Stadtrat entscheidet, ob diese Empfehlungen zur Grundlage der weiteren Politik gemacht werden. Und es ist schon interessant. Die Meinungen gehen erst sehr auseinander. Und in der dritten Sitzung vor der letzten vierten fragen sich alle, wie soll das zusammenkommen? Aber dann sagen sie sich, hoppla, der Stadtrat wird am ehesten das ernst nehmen, was wir da empfehlen, wenn es einstimmig ist. Bisher waren alle unsere Empfehlungen einstimmig, unterschrieben, also nicht nur die Hand gehoben. Und das ist auch so. Und deswegen kommt dann so eine Art Einigungszwang. Was ist mir jetzt wirklich wichtig? Worauf muss ich beharren? Was muss ich nicht? So wie das sind typisch politische Abwägungen. Und das, wenn das wenn das um sich greift, dann entsteht auch wirkliche Zugehörigkeit, man macht jetzt diese niedrigschwelligen Begegnungszentren. Ist alles gut im Café, im Seniorenheim, alles richtig. Aber es muss auch um was gehen für uns alle, damit so eine Gemeinsamkeit Substanz bekommt, damit das nicht Smalltalk ist, Konversation, dran der eine, das und der andere. Das natürlich können wir alle sagen, was wir wollen. Aber es muss um etwas gehen, was uns alle betrifft. Das schafft Zugehörigkeit. Und mein kritischer Punkt ist immer, wenn solche Beratungen anfangen, wann fangen sie an, gemeinsam zu lachen? Wenn sie damit anfangen, dann sind wir über den Berg.
Ihr Plädoyer, Frau Schwan, für Teilhabe, für Verantwortung, das kann man natürlich immer unterschreiben. Aber ich habe den Eindruck, dass wir noch, wenn wir auf unsere Gesellschaft blicken und auf die Politik blicken, sehr weit davon entfernt sind. Also wir hören immer wieder, wir brauchen mehr Teilhabe. Die Menschen müssen den Eindruck haben, dass sie gesehen werden und. Aber im praktischen Alltag erfahren das viele nicht. Was muss konkret, welche drei, sage ich mal, Dinge müssen dringend in die Wege geleitet werden, um baldige Teilhabe auch zu spüren?
Also da ist in meiner Sicht die kommunale Ebene die wichtigste, weil Menschen dort den demokratischen Alltag spüren. Und wir merken auch, weil wir Modelle der Teilhabe bei der kommunalen Wärmeplanung und bei der Wärmewende zurzeit behandeln. Wir bieten da Partizipationsmodelle an. Wir merken doch, dass es inzwischen eine ganze Menge von Kommunen gibt, die verstanden haben, in der Verwaltung, im Bürgermeisteramt, in den Parteien, dass diese Teilhabe notwendig ist, damit die Kommune vorankommt, damit die Transformationsaufgaben, die wir jetzt alle haben, in Sachen Energie zum Beispiel, damit sie wirklich getragen werden, nicht nur mal mit 3 Jahren vehementer Demonstration und plötzlich sackt das in sich zusammen und dann haben wir es nicht mehr. Das ist wichtig, die Demonstration, das ist Initialzündung, aber es muss solide verankert sein. Und da merken wir, wenn wir mit Kommunen sprechen, um das anzubieten, da helfen uns zurzeit Stiftungen, um die Erstkosten für Moderation und sowas zu bezahlen, da merken wir, dass doch eine ganze Menge von Städten, vor allen Dingen so die mittelgroßen, sagen wir mal so zwischen 70.000, 80.000 und 150.000 Einwohnern, die haben verstanden, dass es notwendig ist. Da ist ein Fortschritt. Und der Fortschritt ist eine Schnecke, wie wir wissen, aber es ist ein Fortschritt. Und man muss den langen Atem haben. Ich bin überzeugt, dass das der richtige Weg ist und kämpfe dafür, dass wir das multiplizieren und skalieren können. Aber das ist der richtige Weg, weil Menschen ihre individuellen Erfahrungen machen können, sich nicht auf andere einlassen können. Und es gibt auch mehr punktuelle, bisher nicht systematisch wissenschaftlich untersuchte Erfahrung, zum Beispiel in Sachsen, dass dort, wo Kommunen wirklich sozusagen eine kooperative Mentalität bereits haben und Kooperation treiben und vom Schwimmbad über was auch immer, dass da die AfD gar nicht viel auf die Erde kommt mit ihren Füßen. Während in der Nachbargemeinde, wo das alles nicht geschieht, wo immer noch gedacht wird, der Bürgermeister und das Amt können entscheiden, da kriegen sie ihre Füße auf die Beine, auf die Erde. Also das heißt, Menschen werden immunisiert gegen die irreführenden und auch menschenfeindlichen Versprechungen, die da gemacht werden, diese Exklusiven. Diejenigen, die selbst mitmachen, haben auch das Gefühl, ja, das ist unser Dorf, das ist unsere Stadt. Während die, wo sie es nicht können, die meckern rum, die stellen fest, wissen alles besser, haben keine konkreten Erfahrungen. Und hier ist der Weg. Den müssen die Parteien viel mehr einschlagen, als ich das bisher beobachte, auch meine eigene Partei. Die gucken immer noch nach dieser transaktionalen Sache. Wenn wir das und das und das liefern, dann sind die plötzlich für uns. Es wird ein böses Erwachen geben. Nein, sie werden es weitermachen. Genauso wie unser famoser Innenminister Dobrindt jetzt mit einer fürchterlichen, auch verbal fürchterlichen Migrationspolitik denkt, er kann die AfD zurückhalten. Nein, sie wird gestärkt, weil das alles normalisiert wird, was sie sowieso schon an Unmenschlichem von sich gibt dauernd. Also dies ist eine solche Dummheit auch zugleich, eine analytische Dummheit. Das finde ich, kann man hart vorwerfen. Ich meine, man muss Emotionen vorsichtig sehen, aber wenn man nicht genug nachdenkt als Politiker oder als Politikerin, das ist wirklich das Schlimmste und dann hat man seine Verantwortung verfehlt.
Es war nochmal ein sehr eindrucksvolles Statement. Am Ende ist es das Mitnehmen von Menschen, das Einbeziehen von Menschen, indem man nicht sagt, was gut für sie ist oder indem man einfach die Wünsche erfüllt, sondern es tatsächlich Gesellschaft gestalten. Ich glaube, das
ja, und aushandeln und miteinander auch kontrovers diskutieren und austauschen, was ist. Also das ist, man nimmt nur ernst, wenn man auch Nein sagt zu manchen Sachen. Wie bei eigenen Kindern muss man eben auch immer mal begründet, sage ich immer, Nein sagen. Nicht einfach auf den Tisch hauen.
Haben wir alle gelernt im Laufe der Zeit. Frau Schwan, wir haben mit einer Standardfrage an alle Gäste begonnen und wir haben auch eine Standardfrage zum Ende unseres Gesprächs, nämlich die Frage an Sie als lebenserfahrene Expertin und Bürgerin. Was gibt Ihnen persönlich Zuversicht?
Mir gibt neben der ganzen Dimension des Glaubens, die muss jeder natürlich für sich erlernen, die ist aber für mich sehr wichtig. In Würzburg haben sie davon ja zumindest in den Gemäuern noch viel drin. Ob es lebendig ist, weiß man da nicht so, aber egal. Ist es das, was ich beschrieben habe, dass wenn Menschen in einer Konstellation zusammenkommen, wo sie gemeinsam beraten können, wie sie eine bessere gemeinsame Zukunft haben können. Es geht immer um die Zukunft dabei. Es geht nicht dabei um Vergangenheitsaufarbeitung. Die ist auch wichtig, aber das ist da nicht das Thema. Also wo Menschen zusammenkommen, werden sie sehr viel positiver, kreativer und es macht einfach auch Spaß. Und diese Erfahrung, die ist, wenn man will, ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber sie ist der richtige Tropfen. Und da muss man weiter tröpfeln. Und das kann man auch, wenn man sich diese Zuversicht bewahrt.
Können wir nur zustimmen und danken für diese sehr getröpfelte Essenz, was tatsächlich auch nach vorne führt. Frau Professorin Schwan, wir bedanken uns sehr, dass Sie bei uns waren, dass Sie mit uns heute Gedanken ausgetauscht haben. Wenn ich vielleicht drei Punkte festhalten darf, die für mich als auch Essenz bleiben oder ganz besonders wirken, dann ist es sicherlich nochmal die Frage der Einheit, war sicherlich keine Frage der alleine der Institutionen, der finanziellen Aufwendungen, der Investitionen, sondern das war eine Frage der Psyche, und dieser Aspekt ist vielfach unterschätzt worden oder wird, glaube ich, auch aus heutiger Sicht immer noch unterschätzt. Geholfen haben Engagements, vor allem vor Ort, keine Frage. Die haben verbunden, wobei wir aber auch feststellen müssen, dass die Gesellschaft, die Solidarität nicht verinnerlicht und diese lebt, wird sich in Einigung, in Einheit immer schwer tun. Also im Umkehrschluss, es braucht eben, Sie haben sehr deutlich gesagt, wir brauchen keine Wettbewerbsgesellschaft, wir brauchen keine reine Marktwirtschaft, sondern wir brauchen eine...
Doch, Marktwirtschaft brauchen wir.
Aber keine reine Marktwirtschaft, habe ich gesagt, sondern wir brauchen eine, die mit den Gesetzen der Solidarität oder den Aspekten und den Regeln der Solidarität und des Sozialen verbunden wird und stabilisiert wird. Deswegen meine Beschreibung, keine reine Marktwirtschaft. Mhm. Und am Ende, wie wächst es zusammen? Sie haben es ja deutlich gesagt, indem man einfach die Menschen beteiligt. Partizipation am besten auf, natürlich startet sie auf kommunaler Ebene, aber das Einbeziehen von Menschen und die damit entstehende Verantwortung für das Ergebnis auf Schultern von vielen, die Wirkung des Beispiels bringt tatsächlich die Gesellschaft nach vorne und ist auch gleichzeitig natürlich ein Mutsignal, wie man Dinge anpacken kann.
Ja, damit sind wir am Ende dieser Mutmacherfolge angekommen. Nochmal herzlichen Dank, Frau Professorin Schwan, dass Sie heute zu Gast in unserem Podcast waren. Wir hoffen, dass wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht nur wertvolle Informationen an die Hand geben konnten, sondern vor allem auch einen Impuls zum Weiterdenken, Weiterfragen und besonders zum zuversichtlich bleiben. Und sollten Sie es nicht sein, dann werden Sie es, möge das heutige Podcastgespräch dazu beitragen.
Denn gerade in herausfordernden Zeiten braucht es Stimmen wie die von Ihnen, Frau Schwan, die nicht nur Probleme benennen, sondern auch Lösungswege, Erfahrungen aufzeigen und natürlich Menschen, die den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen. Auch das haben wir angesprochen. Denn eines ist klar, unser Zusammenleben kann nur gelingen, wenn es getragen wird von Respekt, Empathie und dem festen Willen zur Gerechtigkeit. Und das unabhängig von Herkunft, Meinung oder Lebensentwurf.
Ja, und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, sagen Sie es weiter, abonnieren Sie uns, teilen Sie den Podcast und folgen Sie uns auch auf unseren Kanälen in den sozialen Medien. Mehr dazu erfahren Sie auch in den Shownotes.
Und zum Abschluss, zwei alte weiße Männer, kommt wieder in einer Woche. Bleiben Sie bis dahin streitlustig, kritisch und zuversichtlich.